New Yorker Weihnachten von Rose Ausländer. In erträumten Türmen läuten Glocken Mirakel. Läden fiebern, aus Drehtüren rollen Lieder in den Tumult. Tannen lächeln, elektrische Liebe. Taube, weihnachtsweiß, deine Botschaft in welchem Reich, freundlich aufgenommen, auf welcher Tanne wächst dein Gefieder. Die verschollenen Könige kommen heute nach New York mit magischen Geschenken. Sie pilgern nach Harlem zu den Spirituals, verbrüdern sich im Hafen mit der Mannschaft gescheiterter Schiffe, verloben sich in der Bar mit Branntweinbräuten. In imaginären Türmen läuten Glocken Mirakel. Adventszeit auf novaradio.ch. Ihr hört die Sendung Opus Dei, Homilien von Heiligen Josef Maria auf novaradio.ch.
Die Lesung der Heiligen Messe erinnert uns daran, dass wir diese Verantwortung als Apostel mit erneuertem Geist übernehmen sollen, mutig und wach. Die Stunde ist da, nunmehr aus dem Schlaf zu erwachen, denn jetzt ist unser Heil näher als damals, da wir gläubig geworden sind. Die Nacht ist vorgeschritten, der Tag herangekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichtes. Ihr werdet mir sagen, das sei nicht leicht, und es stimmt. Die Feinde des Menschen, die Feinde seiner Heiligkeit, versuchen dieses neue Leben, das Anziehen des Geistes Christi, zu vereiteln. Ich kenne keine bessere Aufzählung der Hindernisse für die christliche Treue als die des heiligen Johannes. Concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum et superbia vitae. Fleischeslust, Augenlust und Hoffart des Lebens. Die Begierde des Fleisches ist nicht allein das ungeordnete Streben der Sinne im Allgemeinen, auch nicht das sexuelle Begehren, das geordnet sein soll und in sich nicht böse, sondern vielmehr etwas echt Menschliches ist, das geheiligt werden kann. Gerade deshalb rede ich nie von Unreinheit, sondern von Reinheit, denn an alle richten sich die Worte des Herrn: Selig, die reinen Herzens sind, sie werden Gott anschauen. Aufgrund göttlicher Berufung sollen die einen diese Reinheit in der Ehe leben, die anderen im Verzicht auf diese menschliche Liebe, um ausschließlich und leidenschaftlich der Liebe Gottes zu entsprechen. Weder diese noch jene aber werden Knechte der Sinnlichkeit sein, sondern Herren ihres Leibes und ihres Herzens, um sie mit Opfergeist anderen schenken zu können. Wenn ich von der Tugend der Reinheit spreche, so sage ich die heilige Reinheit, denn die christliche Reinheit ist heilig. Sie hat nichts mit der hochmütigen Haltung gemeinsam, sich als rein, als unbefleckt zu betrachten. Vielmehr besteht sie in dem Wissen darum, dass unsere Füße aus Lehm sind, auch wenn die Gnade Gottes uns Tag für Tag von den Nachstellungen des Feindes befreit. Ich halte es für eine Entstellung des Christentums, wenn einige fast ausschließlich über diese Dinge schreiben und predigen und dabei andere Tugenden vernachlässigen, die von entscheidender Bedeutung für den Christen sind, sowie allgemein für das Zusammenleben der Menschen. Die heilige Reinheit ist weder die einzige noch die wichtigste Tugend für den Christen, aber sie ist unentbehrlich bei unserem täglichen Bemühen um die Heiligkeit. Wenn sie nicht gelebt wird, dann ist apostolischer Einsatz unmöglich. Die Reinheit ist eine Folge der Liebe, in der wir dem Herrn Seele und Leib, Geist und Sinne geschenkt haben. Sie ist nicht Verneinung, sondern freudige Bejahung. Ich sagte, dass die Begierde des Fleisches nicht auf eine ungeordnete Sinnlichkeit beschränkt bleibt. Ihre Folgen sind auch die Bequemlichkeit, mangelnder Schwung, die Neigung, das Leichtere, das Angenehmere, den Weg des geringsten Widerstandes zu suchen, auch wenn es um den Preis eines Nachlassens in der Treue zu Gott geschieht. Ein solches Verhalten würde bedeuten, sich der Herrschaft jenes anderen Gesetzes, des Gesetzes der Sünde, bedingungslos zu unterwerfen, vor dem uns der heilige Paulus warnt, und so finde ich das Gesetz vor, wenn ich das Gute tun will, stoße ich auf ein Gesetz, nachdem mir das Böse näher liegt. Dem inneren Menschen nach habe ich zwar Freude am Gesetze Gottes, aber ich nehme in meinen Gliedern ein anderes Gesetz wahr, das im Streit liegt mit dem Gesetze meines Geistes und mich dem Gesetz der Sünde unterwirft. Infelix ego homo, ich unglückseliger Mensch. Wer erlöst mich von diesem todgeweihten Leibe? Hört, was der Apostel antwortet. Die Gnade Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir können und müssen gegen die Begierde des Fleisches kämpfen, denn die Gnade des Herrn fehlt nie, wenn wir demütig sind. Der andere Feind, von dem der heilige Johannes spricht, ist die Begierde der Augen. Eine abgrundtiefe Gier, die uns nur das schätzen lässt, was man betasten kann. Es sind Augen, die am Irdischen kleben, aber auch Augen, die eben deshalb unfähig sind, das Übernatürliche zu entdecken. Wir können also das Wort der Heiligen Schrift auch auf die Gier nach materiellen Gütern beziehen und darüber hinaus auf jene verzerrte Sicht, die uns alles, was uns umgibt, die anderen Menschen, unser Leben und unsere Zeit, rein menschlich betrachten lässt. Die Augen der Seele trüben sich, der Verstand hält sich allein für fähig, alles zu verstehen, ohne Gott in Betracht zu ziehen. Es ist eine subtile Versuchung, die sich geschickt auf die Würde der menschlichen Vernunft beruft, die Gott, unser Vater, dem Menschen gegeben hat, damit er ihn erkenne und in Freiheit liebe. Getrieben von dieser Versuchung hält sich die menschliche Vernunft für die Mitte des Universums. Sie berauscht sich noch einmal an dem ihr werdet wie Götter sein, und indem sie sich in sich selbst verliebt, wendet sie sich von der Liebe zu Gott ab. Auf diesem Weg können wir in die Hände des dritten Feindes, der Superbia Vitae, geraten. Dabei handelt es sich nicht nur um vorübergehende Gedanken der Eitelkeit oder der Selbstliebe, es ist eine umfassende Aufgeblasenheit. Täuschen wir uns nicht. Dies ist das schlimmste Übel und der Ursprung aller Irrwege. Der Kampf gegen den Hochmut muss beharrlich sein. Nicht von ungefähr hat man treffend gesagt, diese Leidenschaft sterbe erst einen Tag nach dem Tod des Menschen. Es ist der Übermut des Pharisäers, und es widerstrebt Gott, ihn zu rechtfertigen, da er bei ihm auf eine Mauer der Selbstgerechtigkeit stößt. Es ist die Arroganz, die dazu führt, die anderen Menschen zu verachten, sie zu beherrschen und zu misshandeln. Denn wo Hochmut, dort Beleidigung und Entwürdigung.
Come, they told me, pa-rum-pum-pum-pum. A newborn king to see, pa-rum-pum-pum-pum. Our finest gifts we bring, pa-rum-pum-pum-pum, to lay before the king, pa-rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum. So to honor him, pa-rum-pum-pum-pum, when we come. Baby Jesu, pa-rum-pum-pum-pum, I am a poor boy too, pa-rum-pum-pum-pum, I have no gift to bring, pa-rum-pum-pum-pum, that's fit to give a king, pa-rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum, rum-pum-pum-pum. Shall I pray for you, pa-rum-pum-pum-pum, on my drum? played my drum for him. Pa-rum-pum-pum-pum. I played my best for him. Pa-rum-pum-pum-pum. Rum-pum-pum-pum. Rum-pum-pum-pum. Then he smiled at me. Pa-rum-pum-pum-pum. Me and my drum. Me and my drum.
Ein paar Tage vor Weihnachten möchte ich Ihnen das apostolische Schreiben Admirabile Signum zum Thema und Bedeutung der Weihnachtskrippe vorlesen, was unser heiliger Vater Papst Franziskus geschrieben hat. Das wunderbare Zeichen der Krippe, die den christlichen Volk so sehr am Herzen liegt, weckt immer wieder Neustaunen und Verwunderung. Das Ereignis der Geburt Jesu darzustellen bedeutet, das Geheimnis der Menschwerdung des Sohnes Gottes mit Vielfach und Freude zu verkünden. Die Krippe ist in der Tat wie ein lebendiges Evangelium, das aus den Seiten der Heiligen Schrift hervortritt. Wenn wir über die Weihnachtsszene nachdenken, sind wir eingeladen, uns geistlich auf den Weg zu machen, uns anziehen zu lassen von der Demut des einen, der Mensch wurde, um jeden Menschen zu begegnen. Und wir entdecken, dass er uns so sehr liebt, dass er sich mit uns vereint, damit auch wir uns mit ihm vereinen können. Die Krippe geht in dem Ursprung vor allem auf einige in den Evangelien beschriebene Details der Geburt Jesu in Bethlehem zurück. Beim Evangelisten Lukas heißt es einfach: Maria gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Das ist aus dem zweiten Lukas-Evangelium, Vers 7. Jesus wird in eine Futterkrippe gelegt, lateinisch ist es Praesepium, die der Weihnachtskrippe den Namen gibt. Bei seinem Kommen in diese Welt findet der Sohn Gottes Platz, wo die Tiere ihr Futter fressen. Das Heu wird zur ersten Liegestatt für den, der sich als, ich zitiere, das Brot, das vom Himmel herabkam, ist, Johannes Evangelium, Kapitel 6, Vers 41, offenbaren wird. Auf diese Symbolik bezogen sich der heilige Augustinus, die anderen Kirchenväter, auch wenn sie schreiben, ich zitiere, er lag in einer Krippe und wurde zu unserer Speise. Serum 189, Vers 4. Tatsächlich enthält die Krippe mehrere Geheimnisse des Lebens Jesu und bringt sie unserem Alltagsleben näher. So entstand unsere Tradition, als alle um die Grotte versammelt waren, von Freude erfüllt und ohne Distanz zwischen den stattfindenden Geschehen und denen, die zu teilnehmen an diesem Geheimnis wurden. Der heilige Franziskus hat mit der Schlichtheit dieses Zeichens ein großes Werk der Evangelisierung vollbracht. Seine Lehre ist in das Herz der Christen eingedrungen und bleibt bis in unsere Tage ein authentischer Weg, um die Schönheit unseres Glaubens auf schlichte Weise neu darzulegen. Im Übrigen bringt auch der Ort der ersten Krippendarstellung selbst diese Gefühle zum Ausdruck und ruft sie hervor. Greccio wird zu einem Zufluchtsort für Seele, die sich auf dem Fels verbringt, um sich von der Stille umfüllen zu lassen. Ich möchte nun die verschiedenen Zeichen der Krippe durchgehen, sagt Papst Franziskus, um die in ihnen enthaltene Bedeutung herzustellen. Beim Aufbau beginnen wir zunächst mit dem Hintergrund des Sternenhimmels in der Dunkelheit und Stille der Nacht. Wir tun das nicht nur aus Treue zu den Evangelienberichten, sondern auch aufgrund der dieser Umgebung innenwohnenden Bedeutung. Denken wir daran, wie oft Nacht unser Leben umgibt. Nun, selbst in solchen Momenten lässt Gott uns nicht allein, sondern kommt zu uns, um den entscheidenden Fragen nach dem Sinn unseres Existenz eine Antwort zu geben. Wer bin ich? Woher komme ich? Warum wurde ich in diese Zeit hineingeboren? Warum liebe ich? Warum leide ich? Warum werde ich sterben? Um auf diese Frage eine Antwort zu geben, wurde Gott Mensch. Seine Nähe bringt Licht in die Finsternis und erleuchte alles, die durch das Dunkel des Leidens gehen. Das ist Lukas Evangelium, Kapitel 1, Vers 79. Nun noch ein Punkt, bevor wir dir die eine Musikpause machen. Welche eine Freude sollte uns erfüllen, wenn wir die Krippe mit Bergen, Bächen, Schafen und Hirten versehen? Auf diese Weise erinnern wir uns, dass, wie die Propheten verheißen hatten, die ganze Schöpfung am Fest des Kommens des Messias teilnimmt. Die Engel und der Stern sind Zeichen dafür, dass auch wir aufgerufen sind, uns auf dem Weg zur Grotte zu machen und den Herrn anzubeten. Nun machen wir hier eine Musikpause und dann fahre ich fort in dem Text von Papst Franziskus.
Liebster Freund, vor dich erbarmen. Ach, Herr, öffne doch dein Herz. Oh.
kein Ort. Wer weiß, was du heut noch im Sinn hast für List, dieweil du so spät auf der Gasse noch bist.
Nach und nach führt uns die Krippenlandschaft zur Grotte hin, wo wir die Figuren von Maria und Josef finden. Maria ist eine Mutter, die ihr Kind betrachtet und es denen zeigt, die es besuchen kommen. Ihre Figur lässt uns an das große Geheimnis denken, in das diese junge Frau mit einbezogen wurde. Als Gott an die Tür ihres unbefleckten Herzens klopfte, auf die Botschaft des Engels mit der Bitte, die Mutter Gottes zu werden, antwortete Maria in vollem und bedingungslosem Gehorsam. Ihre Worte: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Lukas Evangelium, Kapitel 1, Vers 39. Sind für uns alle ein Zeugnis dafür, wie wir uns im Glauben des Willen Gottes überlassen können. Durch dieses Ja wurde Maria zur Mutter des Sohnes Gottes. Ihre Jungfräulichkeit ging nicht verloren, sondern wurde dank des Sohnes geheiligt. Wir sehen in ihr die Mutter Gottes, die ihren Sohn nicht allein für sich behält, sondern alle auffordert, seinem Wort zu folgen und es in die Tat umzusetzen. Johannes Evangelium, Kapitel 2, Vers 5. Neben Maria steht der heilige Josef, der das Kind und seine Mutter beschützt. Meist wird er mit einem Stock in der Hand dargestellt. Manchmal hält er auch eine Laterne. Der heilige Josef spielt eine sehr wichtige Rolle im Leben von Jesus und Maria. Er ist der Beschützer, der nie müde wird, seine Familie zu behüten. Als Gott ihn vor der Bedrohung durch Herodes warnt, zögert er nicht aufzubrechen und nach Ägypten auszuwandern. Hier können Sie es vergleichen im Matthäusevangelium Kapitel 2, Vers 13 bis 15. Und als dann die Gefahr vorüber ist, bringt er die Familie nach Nazareth zurück, wo er der erste Erzieher des Kindes bzw. des Heranwachsenden Jesus sein wird. Josef trug in seinem Großherzen das große Geheimnis, das Jesus und Maria, seine Verlobte, umgab. Und als gerechter Mann vertraute er sich immer den Willen Gottes an und setzte ihm in die Tat um. Wenn wir zu Weihnachten die Figur des Jesuskindes hineinlegen, beginnt gleichsam das Herz der Krippe zu schlagen. Gott zeigt sich so in einem Kind, um sich von uns in die Arme schließen zu lassen. In der Schwachheit und Zerbrechlichkeit verbringt er seine als erschaffene und verwandelnde Kraft. Es scheint unmöglich, doch so ist es. In Jesus war Gott ein Kind und in dieser Gestalt wollte er die Größe seiner Liebe offenbaren, die sich im Lächeln des Kindes zeigt und wenn es jemanden seine Hände entgegenstreckt. Die Geburt eines Kindes weckt Freude und Staunen, denn sie konfrontiert mit dem großen Geheimnis des Lebens. Wenn wir sehen, wie die Augen eines jungen Ehepaars beim Blick ihres neugeborenen Kindes leuchten, verstehen wir das Empfinden von Maria und Josef, die beim Schauen auf das Jesuskind die Gegenwart Gottes in ihrem Leben wahrnehmen. Wenn sich das Fest der Erscheinung des Herrn nähert, werden die Figuren der heiligen drei Könige bei der Krippe aufgestellt. Als diese weisen und reichen Herren aus dem Osten den Stern aufgehen sahen, machten sie sich auf den Weg nach Bethlehem, um Jesus kennenzulernen und ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gabe darzubringen. Diese Geschenke haben auch eine allegorische Bedeutung. Mit dem Gold ehren sie das Königtum Jesu, mit dem Weihrauch seine Göttlichkeit, mit der Myrrhe sein heiliges Menschsein, den Tod und Begräbnis bescheiden sein sollte. Wenn wir diesen Ausschnitt der Krippe betrachten, sind wir aufgerufen, über die Verantwortung nachzudenken, die jeder Christ für die Ausbreitung des Evangeliums hat. Jeder von uns wird zum Überbringer der guten Nachricht. Für alle, denen er begegnet, wenn er die Freude über seine Begegnung mit Jesus und dessen Liebe durch konkrete Taten der Barmherzigkeit bezeugt. Die heiligen drei Könige lehren, dass man von weit her kommen kann, um zu Christus zu gelangen. Sie sind reiche Männer, weise, nach Unendlichkeit düsternde Fremde, die sich auf eine lange und gefährliche Reise begegnen, die sie bis nach Bethlehem führt. Vergleichen Sie hierher Matthäus Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Eine große Freude erfüllt sich angesichts des königlichen Kindes. Sie stoßen sich nicht an der ärmlichen Umgebung. Sie zögern nicht, die Knie zu beugen und es anzubeten. Als sie vor ihm stehen, begreifen sie, dass Gott, der in souveräner Weisheit den Lauf der Gestirne ordnete, ebenso den Lauf der Geschichte lenkt, indem er die Mächtigen erniedrigt und die Niedrigen erhöht. Und sicherlich werden sie nach der Rückkehr in ihr Land diese überraschende Begegnung mit dem Messias weiter erzählt haben. So hat die Reise des Evangeliums zu den Heidenvölkern ihren Anfang genommen. Vor der Grippe kehrt man im Geist gern in die Kindheit zurück, als man ungeduldig den Zeitpunkt für den Krippenaufbau erwartete. Diese Erinnerungen machen uns immer wieder neu das große Geschenke bewusst, das uns durch die Weitergabe des Glaubens zuteil wurde. Zugleich erinnern sie uns an die freudige Pflicht unserer Kinder und Enkelkinder, auch an eben dieser Erfahrung teilhaben zu lassen. Es ist nicht wichtig, wie man die Krippe aufstellt. Es kann immer gleich sein oder jedes Jahr anders. Was zählt, ist, dass sie zu unserem Leben spricht. Wo, in welcher Form auch immer, erzählt die Krippe von der Liebe Gottes, des Gottes, der ein Kind geworden ist, um uns zu sagen, wie nahe er einem jeden Mensch ist, egal in welcher Situation er sich befindet. Nun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es für heute. Machen wir hier noch eine Musikpause und dann hören wir uns morgen wieder. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novaković.